Liebe Gäste, liebe Glaubensfreunde, auch liebe Kinder, die ihr heute mal hier geblieben seid, da freue ich mich besonders drüber. Wir haben es letzten Sonntag schon gemerkt, Adventszeit ist eine besondere Zeit. Für mich auch in ganz profaner Weise, denn ich habe in meinem Tagebuch nachgeschaut vom letzten Jahr. In der zweiten Adventwoche, da hatten wir -8 Grad und Schneestürme in Polen, in England, auch hier. Und ich habe Autos freigeschaufelt. Adventszeit ist also auf jeden Fall eine kalte Zeit, eine ungemütliche Zeit, aber auch eine Zeit der Erwartung. Und da muss ich den Kindern auch eine Geschichte erzählen. Von Hans und Ulf. Hans war 8 Jahre alt und Ulf 7 Jahre. Und zur Adventszeit, da sagten der Vati und die Mutti zu ihnen: Jungs, zieht euch warm an, jetzt wollen wir mal Schaufenster begucken. War immer eine schöne Zeit, Schaufenster begucken. War früh dunkel, Schaufenster waren erleuchtet. Und dann standen sie vor dem Schaufenster. In dem einen, da fuhr die elektrische Eisenbahn immer in der Runde. Und im nächsten Schaufenster, da waren 2 Schlitten drin. So ein ganz moderner Sportschlitten. Elegant sah der aus. Und daneben so einer, naja, da ging die Kufen nur so halb hoch, aber stabil sah er aus. Kräftig gebaut. Und der Vater fragte: Na Jungs, ihr habt ja noch keinen Schlitten, wenn ihr euch einen wünschen könntet, welchen von den beiden würdet ihr denn gerne haben wollen? Na, was haben die gesagt, Hans und Ulf? Den Sportschlitten, den eleganten, ist doch klar. Und zu Weihnachten, was meint ihr, welcher Schlitten hat denn unterm Weihnachtsbaum gestanden? Der stabile, nicht? Denn der Vater hatte gesagt, als sie vorm Schaufenster standen: Aber den finde ich auch ganz gut. Wenn da mal hoher Schnee liegt und der Kohlenhändler kommt nicht durch mit seinen beiden Pferden, die Kohlen zu bringen, und wir sitzen im Kalten, da kann man mit dem Schlitten zum Kohlenhändler fahren, einen Zentner drauflegen und dann kann man ihn nach Hause holen. Hat den Jungs auch eingeleuchtet. Jetzt hatten sie endlich einen eigenen Schlitten. Da gingen sie vor Städtchen und fuhren den Berg runter, ganz stolz. Sonst mussten sie immer mit anderen mitfahren, jetzt konnten sie selber fahren. Aber dann mussten alle zur Seite gehen. Dann kam Günther Delius. Günthers Vater, der war Fabrikbesitzer. Direktor, 4000 Leute beschäftigt. Der hatte einen Schlitten, also der war groß und der ging vorne so richtig so einen Schwung nach oben. Nicht, da konnte man sich festhalten. Der einzige Schlitten in der Stadt, der so groß war. Und da hat er großzügig noch 2 andere eingeladen, durften hinten drauf sitzen und dann runter den Berg. Und alle guckten ehrfürchtig zu Günther und seine beiden Jungs hinten drauf, wie er da fuhr. Und mitten auf dem Berg, da war so eine kleine Sprungschanze. Und der Schlitten, der springt da rüber. Und als er runterkam wieder, da brach der mitten auseinander. Eine Kufe nach links, eine nach rechts. Und die 3, die da so stolz eben noch drauf gesessen hatten, die rutschten dann den Rest des Berges runter. Und das hat der Hans sich gut gemerkt. Der ist später Prediger geworden, als er groß war. Und dann hat er sich gesagt: Du brauchst im Leben nicht immer die großen Schlitten fahren. Es ist besser, du hast was Stabiles, das auch mal Lasten tragen kann, das nicht gleich auseinanderbricht, wenn es mal bergab geht und ein bisschen holperig wird, die Strecke. Das hat der Hans sich gut gemerkt. Und wenn er Kinder im Gottesdienst dabei hat, erzählt er die Geschichte. Heute hat er sie in Oberramstadt erzählt. Noch eins ist mir lebhafte Erinnerung aus der Adventszeit. Wenn wir mit unseren Eltern damals vor 75 Jahren in den Gottesdienst gingen, in die reformierte Kirche, dann hat der Pastor und das hallte so schön durch die Kirche, auch den Text vorlesen, den wir heute schon gehört haben. In der Welt, mache dich auf, werde Licht, denn dein Licht kommt und die Herrlichkeit des Herrn geht auf über dir. Denn siehe, Finsternis bedeckt das Erdreich. Und als er das sagte, da dröhnte das so richtig. Finsternis bedeckt das Erdreich und dunkel die Völker. Aber über dir geht auf der Herr und seine Herrlichkeit erscheint über dir. Das hat uns Kinder dann ein wenig getröstet, dass es nicht nur um die Dunkelheit ging, sondern auch um das Licht. Nicht nur Finsternis wie eine schwere Decke über den Menschen lag und über den Völkern. Und von dem Licht wurde gesagt, es kommt. Und mit ihm kommt die Herrlichkeit Gottes in diese Welt hinein. Wie das geschah und wie das immer noch geschehen kann, das ist mir erst viel später aufgegangen. Denn als Kinder hatten wir noch gesungen, in der Welt ist dunkel, leuchten müssen wir. Du in deiner Ecke, ich in meiner hier. Doch wir können leuchten aus uns selber nicht, ob wir es gleich versuchen, gäb's doch gar kein Licht. Jesus, unsere Sonne, du nur kannst allein, sende deine Strahlen tief ins Herz hinein. Das war uns als Kindern immer so ein bisschen geheimnisvoll. Unsere Mutter hat gern mit uns gesungen, mit der Gitarre. In der Adventszeit waren das immer diese besonderen Lieder. Ich hoffe, dass es heute noch Mütter gibt, die mit ihren Kindern singen. Und ich weiß, damals, dann haben wir manche Texte dann selber so gedichtet, dann mussten wir alle zusammen lachen, unsere Mutter auch, dann mussten wir uns erst wieder beruhigen. Schön, wenn Eltern mit ihren Kindern lachen und fröhlich sein können und singen können. Aber wie gesagt, das habe ich erst später gemerkt, was das eigentlich bedeutet. Wenn das Licht in dein Leben hineinkommt, wenn diese Orientierungslosigkeit, dieses Dunkel, diese Ziellosigkeit plötzlich aufhört und etwas Neues in dein Leben hineinkommt. Wenn dann das Licht aufstrahlt, von dem Jesaja sagt, es kommt. Und wenn es kommt, wird die Herrlichkeit Gottes sichtbar werden. So sagt es ja der Prophet. Und der Evangelist Matthäus, der nimmt die Worte Jesajas auf. Wer das Matthäus-Evangelium liest, der merkt, er bezieht sich immer auf die Prophetie des Alten Testamentes und wertet die aus in seiner Zeit. Er sagt in Matthäus 4, Verse 14 bis 17, als Jesus anfängt zu predigen in Galiläa und den Menschen zuruft, ändert euch von Grund auf, kehrt um zu Gott, denn die Herrschaft Gottes bricht jetzt an. Wenn die Herrschaft Gottes anbricht, sagt Matthäus, dann erfüllt sich das Wort Jesajas aus Kapitel 9, Vers 1, das Volk, das in der Finsternis wohnt, sieht ein helles Licht. Alle lebten im Schatten des Todes. Jetzt aber fällt strahlendes Licht auf ihr Leben. Für mich gibt Matthäus hier drei Antworten auf die Frage nach dem Besonderen der Adventszeit. Erstens, Adventszeit blickt immer erwartungsvoll nach vorn. Adventszeit erwartet immer was. Wartet auf das Licht, das kommen soll, um die Finsternis zu vertreiben. Alle Prophetenworte des Alten Testamentes haben diese Erwartung aufrechterhalten. Das ganze Alte Testament schaut immer nach vorn, die Propheten, in großer Erwartung und hat dann die Erwartung über Jahrhunderte hinweg aufrechterhalten. Als Jesus dann in diese Welt eintrat, da waren tatsächlich Menschen da, die auf ihn gewartet haben. Ich denke an den alten Simeon im Tempel, der vom Geist Gottes bewegt wurde, genau an diesem Tag im Tempel zu sein, als Maria und Josef das Jesuskind, dem Herrn darbrachten. Von Simeon heißt es in Lukas 2, Vers 25, er wartete voller Sehnsucht auf den Retter Israels. Und dann hat er das Kind, als er es sah, auf den Arm genommen und hat gesagt, Herr, jetzt kann ich in Frieden sterben, denn ich habe den Befreier gesehen, den du der ganzen Welt gegeben hast. Er ist das Licht für alle Völker und er wird der Ruhm für dein Volk Israel sein. Und als er noch redete, da kam die Prophetin Hanna dazu. Während Simeon noch mit Maria und Josef sprach, trat sie hinzu und begann ebenfalls Gott zu loben. Allen, die auf die Befreiung Jerusalems warteten, erzählte sie von diesem Kind. Ja, wir merken, Adventszeit ist eine prophetische Zeit. Eine Zeit, wo Menschen erwartungsvoll nach vorn blicken, Erwartungen, die zur Erfüllung hindrängen. Zum anderen aber ist Adventszeit auch die Stunde der Wahrheit über unser Leben. Denn immer wenn Propheten sprechen, sprechen sie auch Wahrheiten über unser Leben aus, wie Gott unser Leben sieht. Und der Befund ist eindeutig. Das Volk, das in der Finsternis wohnt, alle lebten im Schatten des Todes. Wenn ich euch so anschaue, die meisten von euch sind ja noch sehr jung oder in der Mitte des Lebens, habt das Beste noch vor euch. Darf man das überhaupt aussprechen, dass wir alle im Schatten des Todes leben? Ich habe einen guten Freund aus meiner Bremer Zeit, da bin ich schon 40 Jahre weg. Und jedes Jahr schicken wir uns gegenseitig Grüße zur Adventszeit. Hier sind seine Grüße vom letzten Jahr. Ich lese mal vor, was er mir gewünscht hat und meiner Frau. Der gute Gott im Himmel geleite euch mit euren Lieben und schenke euch seine Liebe und Freundlichkeit. Dazu viel Gesundheit und Wohlergehen. Und dann hat er uns noch einen Text mitgegeben für das neue Jahr. Der Herr ist mein Licht und mein Heil, vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft, vor wem sollte mir grauen? Psalm 27, Vers 1. Ist doch ein gutes Wort. Und unten drunter schrieb er dann, ob wir uns im kommenden Jahr mal wiedersehen. Im Oktober bekam ich einen schwarz umränderten Brief. Herbert ist gestorben. Nach kurzer, plötzlicher Krankheit. Manchmal kommt es plötzlich über uns, dass uns bewusst wird, wir leben alle im Schatten des Todes. Gilt jeden von uns. Und als wir den Brief bekamen, haben wir uns daran erinnert, wie wir mit Herbert und Margret auf ihrem Balkon standen vor 55 Jahren zu ihrer Hochzeitsfeier, zu Silvester. Und haben über Bremen geschaut, wie die Raketen denn hochgingen, haben Kuchen gegessen, waren fröhlich beisammen. Und jetzt die Nachricht. Das Leben hat einmal, manchmal auch für manche ein plötzliches Ende. Manchmal fällt eben der Schatten des Todes in unser Leben hinein, auch wenn wir gar nicht daran denken. Aber wir werden dann an die Realitäten unseres Lebens erinnert. Nein. Der Schatten des Todes, das ist ja nicht die letzte Realität unseres Lebens. Dann wäre unser Leben ohne Hoffnung. Wie sagt der Prophet Jesaja, den Matthäus zitiert, das Volk, das in der Finsternis wohnt, sieht ein großes Licht. Hell strahlt es auf über denen, die im Schatten des Todes leben und ohne Hoffnung sind. Es ist doch nicht von ungefähr, dass die Adventszeit so mitten in die dunkelste Jahreszeit hineinfällt. Mein Nachbar, wenn ich so morgens aus dem Fenster gucke oder abends schon, wenn es dunkel wird, da gehen die Lichterketten an, die er in seinem Baum aufgehängt hat. Es ist tatsächlich so, die Menschen mögen die Dunkelheit nicht. Die einen stellen ein Licht ins Fenster, die anderen hängen was in den Baum. Wir mögen die Dunkelheit nicht. Aber was hilft das bisschen Licht, das wir versuchen, in die Dunkelheit hineinzubringen? Das hilft doch nicht wirklich. Das strahlende Licht, das muss aus anderen Quellen kommen. Das Licht, das Menschen Hoffnung macht. Da muss Gott schon selbst seinen Fuß auf diese Erde setzen. Und Jesaja beschreibt im Kapitel 9, im 5. Vers etwas genauer, wie das geschieht. Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Er wird die Herrschaft übernehmen. Man nennt ihn wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedensfürst. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Merken wir, welch eine Hoffnung solche Worte in die Herzen der Menschen hineingebracht haben. Gott kommt zu uns. Es ist doch gut zu verstehen, dass Menschen aufgrund solcher Worte eine gewaltige Hoffnung hatten. Ist sie dann erfüllt worden, als dort in Bethlehem in solch bescheidenen Verhältnissen das Jesuskind geboren wurde? Und als er dann später als Wanderprediger durchs Land zog, angefeindet von den religiösen Führern der damaligen Zeit, weil er so gar nicht den Vorstellungen entsprach, die sie mit dem kommenden Messias verbanden. Und doch waren Menschen da, die sich nicht so festgelegt hatten in ihren Erwartungen. Sie hatten Erwartungen, aber nicht so ein genaues Bild, wie es sein würde. Menschen, die eher so am Rande standen, die sich auch gar nicht sicher waren, ob die Sache mit dem Messias sie überhaupt betreffen würde. Auch solche Menschen haben dann manchmal eine ganz persönliche Adventszeit erlebt. Ich denke da an eine Frau, im Johannesevangelium wird von ihr berichtet, die mittags zu einem Brunnen geht, um Wasser zu schöpfen. Sie sieht schon, ehe sie da ist, einen jüdischen Mann dort sitzen. Naja, ist egal, der spricht mich sowieso nicht an. Juden und Samariter haben keine Gemeinschaft, das weiß sie ja. Der wird mich gar nicht beachten. Aber überraschenderweise bittet er sie um Wasser. Und sie ist fast erschrocken. Wieso sprichst du mich an? Gibt doch keine Gemeinschaft zwischen uns. Und Jesus sagt, wenn du wüsstest, was Gott dir geben will, und was dich und wer der ist, der dich hier um Wasser bittet, da denkt die samaritische Frau, Gott will mir etwas geben, ich stehe doch gar nicht auf seiner Liste. Und der fremde Mann, der dort sitzt am Brunnen, der hat ein Angebot für mich, Wasser, das ins ewige Leben quillt, und sie sagt, ja, dann gib mir dieses Wasser. Ich freue mich darüber, dass es immer auch Menschen gibt, die einfach zupacken, auch wenn sie nicht ganz verstehen, was das ist. Aber lebendiges Wasser, gib's mir. Gut, ich freue mich, wenn ich in einer Versammlung bin und in die Gesichter schaue, da sind Menschen, die ein offenes Herz haben, die wirklich zuhören und ich hoffe, die dann auch zupacken, wenn ein Angebot da ist. Ja, sie greift zu, gib mir dieses Wasser. Aber da ist noch ein Problem. Der Fremde sagt, geh hin, rufe deinen Mann. Oh, jetzt wird's kritisch. Ich bin nicht verheiratet. Stimmt, sagt der Mann. 5 Männer hast du gehabt, den du jetzt hast, mit dem du zusammenlebst, der ist nicht dein Mann. Da hast du richtig geredet. Und sie ist erschrocken. Aber sie sagt, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Der weiß alles, was ich getan habe, wie mein ganzes Leben, das scheint ja offen vor ihm dazuliegen. Und wenn es ein Prophet ist, sagt sie, da hätte ich mal eine Frage. Ich möchte Gott richtig anbeten, aber wo? Auf dem Berg oder auf dem Berg? Und der Fremde sagt ihr, weder noch, weder auf dem noch auf dem, sondern im Geist und in der Wahrheit. Es kommt auf dein Herz an, mit dem du zu Gott rufst und ihn anbetest. Und jetzt wird es ein bisschen theologisch für die Frau, sie ist ein bisschen überfordert. Sie möchte das Gespräch abbrechen und sagt, ich weiß, dass einmal der Messias kommen wird. Der wird uns schon alles erklären. Ich kann mir so richtig vorstellen, wie Jesus da sitzt und da sagt eine Frau, ich weiß, dass der Messias kommt. Was wird er darauf antworten? Hier ist ein Mensch, mit dem er spricht, der auf den Messias wartet. Und sogar sagt, er wird alle offenen Fragen meines Lebens beantworten und klären. Und fast meine ich, dass Jesus, der eben noch müde und durstig da so am Brunnen saß, dass er sich aufrichtet und sie anstrahlt und sagt, ich bin es, der mit dir redet. Ich bin der Messias. Und ich frage mich, wie hat diese Frau ihre persönliche Adventszeit erlebt? Erstens, als Zeit der Erwartung, des Vertrauens. Ich weiß, dass der Messias kommt. Das ist doch schon was. Wenn ein Mensch das weiß, das glaubt, darauf vertraut und dass er auch die Fragen meines Lebens beantworten kann. Das Zweite, ihre Adventszeit war auch die Stunde der Wahrheit. Denn als Jesus ihr sagt, 5 Männer hast du gehabt und der jetzige, das, mit dem lebst du nur zusammen, ist ja gar nicht dein Mann. Da war es die Stunde der Wahrheit und sie merkte, mein Leben passt ja eigentlich gar nicht zu den Erwartungen, die ich habe auf den Messias hin. Da müsste sich ja etwas ändern. Aber Jesus hat sie ernst genommen, ihr auch keine Vorhaltungen gemacht. Ich freue mich, dass er ihr sagt, du hast die Wahrheit gesagt. Ist gut, wenn Menschen die Wahrheit sagen, auch wenn es ein bisschen für ihr eigenes Leben sie nicht im guten Licht da stehen lässt. Und sie läuft zurück ins Dorf und sagt, kommt mit, ich habe einen Mann getroffen, der alles von mir weiß, ob er wohl der Messias ist. Und auch das Dritte hat sie erlebt. In die Dunkelheit ihres Lebens hinein ist der helle Schein der Herrlichkeit Gottes hineingekommen. Und gleich das ganze Städtchen sicher ist mit von dieser Herrlichkeit, von diesem Licht erleuchtet worden. Denn die Leute baten Jesus, komm zu uns. Und er blieb 2 volle Tage da, nicht nur schnell weitergewandert. Das waren herrliche Tage, überzeugende Tage, sodass schließlich viele Einwohner zu der Frau sagten, wir haben jetzt selbst gehört und wissen, er ist wirklich der Retter der Welt. Wunderbar. In Israel hat er kaum solche Erlebnisse gehabt, wie in dieser samaritischen Stadt sicher. Advent 2011 ist immer noch eine Zeit der freudigen Erwartung, die nach vorn schaut. Aber immer noch Stunde der Wahrheit. Ob mein Leben zu dem passt, den ich erwarte. Aber noch etwas steht aus. Als Gott damals zu uns kam in Bethlehem, da hat er ein Licht der Hoffnung angezündet. Und wenn Gott etwas beginnt, dann führt er es auch zu Ende. Als Jesus sagte, kehrt um zu Gott, denn die Herrschaft Gottes bricht jetzt an. Da war damals das Versprechen damit verbunden, was ich jetzt beginne. Das bringe ich auch zu Ende in Herrlichkeit. In Jesaja 9 wird nicht nur von dem Kind gesprochen, das uns gegeben ist, ihm wird auch die letzte und endgültige Herrschaft zugesprochen. Er wird seine Herrschaft weit ausdehnen und dauerhaften Frieden bringen. Davon hat Jesus gesprochen, als er sich damals von seinen Jüngern verabschiedet hat, nach seiner Auferstehung und zurückgekehrt ist zu seinem Vater. Er hat ihnen gesagt, ich werde wiederkommen. Ich werde mein Reich aufrichten. Und er hat den Tag seines Kommens beschrieben als einen Tag, an dem die Herrlichkeit Gottes in sichtbare Erscheinung tritt. Hören wir ihn selbst. Matthäus 24, Verse 30 und 31. Er, der Menschensohn, wird kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Und er wird seine Engel senden mit hellen Posaunen, und sie werden seine Auserwählten sammeln von den vier Winden von einem Ende des Himmels bis zum anderen. An diesem Tag, so beschreibt es die Bibel, werden die im Glauben Entschlafenen zu neuem Leben gerufen, und die auf ihn gewartet haben, werden verwandelt werden. Mit ihnen, mit den Gläubigen aller Zeiten, wird er sein ewiges Friedensreich aufrichten. Und in dem Reich wird es keinen Tod mehr geben, kein Leid, Geschrei, Schmerz wird mehr sein. Er sagt in der Offenbarung, das Erste ist vergangen. Kannst vergessen. Da beginnt etwas völlig Neues. Und jetzt, meine Lieben, sagt einmal selbst. Ein Leben, das von solch einer Hoffnung überstrahlt wird, das muss doch ein reiches und erfülltes Leben sein. Seid ihr nicht auch der Meinung? Und solch ein reiches und erfülltes Leben, das wünsche ich euch, und dafür möchte ich jetzt Gott danken. Unser lieber himmlischer Vater, unsere Herzen sind mit großer Dankbarkeit und Freude erfüllt, dass die Adventszeit auch uns persönlich gilt, dass du dein ewiges Reich aufrichten wirst, auf das wir warten, auf das im Grunde genommen alle Menschen warten, denn sie möchten, dass Frieden herrscht in der Welt, dass es keinen Hunger mehr gibt, kein Leid, Geschrei und Schmerzen, dass das alles ein Ende hat. Und wir freuen uns, dass das keine Utopie ist, sondern dass du, Herr Jesus, uns versprochen hast, ich will wiederkommen und euch zu mir nehmen, damit ihr seid, wo ich bin. Auf dem Tag freuen wir uns und dem Tag gehen wir mit großer Sehnsucht entgegen. Wir freuen uns, dass wir uns darauf verlassen dürfen. Amen.